365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DAB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Der Soziologe Edwin Ladinser ist Geschäftsführer von HPE Österreich, der Beratungsstelle für Angehörige und Freundinnen psychisch Erkrankter. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365, Edwin Ladinser. Welche drei Themen, wenn Sie das fokussieren wollen, würden Sie denn als die brennendsten Fragen für Angehörige von psychisch belasteten Menschen anführen?
Also ein Anliegen von vielen, vielen Angehörigen ist es, dass sie in Krisensituationen nicht so allein gelassen werden. Das heißt, viele Angehörige wünschen sich einen aufsuchenden Dienst, Not- und Krisendienst, der in Krisensituationen nach Hause kommt und in der Familie hilft, den Betroffenen hilft oder auch den Angehörigen hilft. Das andere sind, dass es viele Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen gibt, die barrierefrei zu erreichen sind, barrierefrei für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das heißt, wo die Terminvereinbarung so klappt, dass es für Menschen mit psychischen Erkrankungen passt, dass die Wartezeiten so passen und auch, dass das Angebot den Möglichkeiten und Leistungsfähigkeit der Betroffenen entspricht, sodass nicht viele Betroffene immer wieder aus verschiedenen Betreuungssettings, Behandlungssettings rausfallen. Und Angehörige brauchen mehr Informationen. Angehörige sind die wichtigsten Bezugspersonen der Betroffenen und damit auch das möglicherweise stützende soziale Umfeld. Und dafür wäre es natürlich wichtig, dass sie Informationen kriegen, nicht Informationen, die dem Arztgeheimnis unterliegen, sondern wie sie unterstützen können, wo sie Informationen kriegen, wo sie sich hinwenden können. Und natürlich, weil es eine schwierige, belastete Situation für viele Angehörige ist, auch für sich selber Unterstützung.
Edwin Ladinser, da möchte ich die drei Punkte gern nochmal mit Ihnen ein bisschen detaillierter durchgehen. Also nicht alleine lassen, Not- und Krisendienst. Es gibt ja im Fall einer Katastrophe wie einem Suizidversuch oder ähnlichem kurzfristig das Rote Kreuz oder die Telefonseelsorge oder wer auch immer. Aber die bleiben dann sozusagen die ersten paar Stunden da und sind dann wieder verschwunden aus dem Leben. Und wir reden von denen, die dann nachher noch kommen würden in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten.
Ja, das auch, aber vor allem auch dann, wenn sich eine psychische Erkrankung so zuspitzt, dass zum Beispiel auch eine Krisensituation ist mit Selbst- oder Fremdgefährdung, sprich die Voraussetzungen für Unterbringung in einer stationären Psychiatrie gegeben sind. Und da kriegen Angehörige, wenn sie Hilfe suchen, oft nur den Hinweis, sie sollen die Polizei rufen. Und meiner Meinung nach ist die Polizei, obwohl sie sehr engagiert und sehr bemüht ist, nicht der richtige Ansprechpartner, um schwer erkrankten Menschen zu helfen. Das heißt, da braucht es Profis, die die richtige Ausbildung haben, die dann nach Hause kommen und mit den Angehörigen versuchen, die Situation zu meistern.
Hat das auch was damit zu tun, dass es also zum Beispiel im Fall des Suizids eben die Gefahr des Folgesuizids gibt, dass eben Angehörige dann in ähnliche Krisen fallen?
Genau, also das sind emotional höchst belastende Situationen, die weit über die Grenzen der Angehörigen auch hinausgehen. Und wir haben schon viele Situationen erlebt, wo die Angehörigen dann auch wirklich völlig fertig sind, Unterstützung brauchen und dann oft auch überhaupt nicht geklärt ist, wann es eigentlich zu Hause weitergeht, weil es kann sein, dass die erkrankte Person am gleichen oder nächsten Tag wieder zu Hause ist und nichts geklärt ist. Und ja, das sind oft Situationen, die sich wirklich zuspitzen.
Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Unter Barrierefreiheit für körperlich behinderte Menschen kann man sich inzwischen was vorstellen. Rampen oder barrierefreie Eingänge in Zügen. Aber was heißt Barrierefreiheit für psychisch belastete Menschen? Anhand eines konkreten Beispiels vielleicht.
Ja, also für viele Menschen mit einer psychischen Erkrankung ist es zum Beispiel ganz, ganz schwierig, in der Früh aufzustehen. Das hat nichts mit Faulheit zu tun oder Trägheit, sondern es ist einfach so, dass es ihnen nicht möglich ist, genauso wie es jemandem, der im Rollstuhl sitzt, nicht möglich ist, über Stufen zu kommen. Dann ist es völlig sinnlos, wenn man ihnen einen Termin um 8 Uhr in der Früh gibt. Oder auch, wenn ein Termin erst in 3 oder 4 Monaten ist. In 3 oder 4 Monaten kann sich die Erkrankungssituation schon wieder völlig geändert haben. Das heißt, der Termin hält vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und das ist etwas, was viele Profis den Betroffenen dann auch unter Anführungszeichen vorhalten, weil sie dann die Termine nicht einhalten, weil sie dann vielleicht nicht mehr in der Lage sind oder ja andere Bedürfnisse haben. Es kann auch sein, dass es ein übervolles Wartezimmer ist, weil die Situation vielleicht auch mit Angst verbunden ist, dass man es nicht so lange aushaltet, dass man da jetzt 1 oder 2 Stunden sitzt und wartet, bis man drankommt. Es kann auch sein, dass die Anforderungen in einer Einrichtung zum Beispiel zu lang sind, dass zum Beispiel jetzt Tagesstruktur oder Beschäftigung mindestens 6 Stunden am Tag sein müssen und die Person nach 3 Stunden schon völlig am Ende ist. Dann gibt es entweder alles oder nichts und man bräuchte immer Angebote dazwischen.
Und da kommen wir zu dem dritten von Ihnen erwähnten Punkt, auch mit den mehr Informationen. Und Informationen sind eben nicht reine Werbekampagnen oder Schaltungen, sondern da geht es um die persönliche Kommunikation, um das persönliche Kennenlernen, um vielleicht auch das Simulieren von Situationen, vom Besuch von solchen Einrichtungen, die Ansprache im Schulunterricht, die Ansprache in kirchlichen Vereinsstrukturen, bei der Freiwilligen Feuerwehr, wo auch immer.
Ja, also das eine ist, dass Angehörige überhaupt die Information kriegen, dass es Unterstützung für sie, also für die Angehörigen gibt und auch, dass es psychosoziale Einrichtungen gibt. Wir hatten gerade unsere große Jahrestagung für Angehörige, wo eine Angehörige aus Vorarlberg erzählt hat, dass sie mit ihrer schwer erkrankten Schwester schon 3 bis 4 Jahre beschäftigt war, bevor sie überhaupt erfahren hat, dass es den psychosozialen Dienst gibt. Und das ist doch etwas mühsam. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass wenn die Patientin oder Patient in einer Einrichtung betreut wird, behandelt wird, dass Angehörige irgendwie wissen, was dort passiert, dass diese Einrichtung nicht so eine Blackbox ist, wo der Betroffene hingeht, dann passiert irgendwas und er kommt wieder nach Hause, sondern dass Angehörige wissen von den Zielen, die dort verfolgt werden, was erreicht werden soll und dass sie unter Umständen dann eben im sozialen Setting das mitberücksichtigen, mitziehen mehr oder weniger und unterstützen.
Man merkt schon an Ihren ersten 3 Punkten, die Sie ins Spiel gebracht haben, dass Sie in Ihrer Beratung bei HPE den ganzheitlichen Menschen ansprechen und den gesamten Alltag der betroffenen Angehörigen. Gilt das auch für soziale Absicherung?
Klar, also soziale Absicherung ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und ist oft auch ein Einstieg, warum Angehörige zu uns kommen. Weil bei psychischen Erkrankungen ist es oft so, dass die betroffenen Personen keine Hilfe in Anspruch nehmen wollen, sich selber auch nicht unbedingt als krank sehen, erleben und soziale Leistungen wohl verfügbar sind, aber man muss sie beantragen. Und wenn das die Person nicht macht, kriegt sie nichts. Und was machen Angehörige? Sie versuchen zu kompensieren mit Geldunterstützung, Sachleistung oder eben, dass sie versuchen zu motivieren, irgendwo einen Antrag zu stellen, aber es gelingt manchmal aber nicht immer.
Wirtschaftliche Not macht noch vulnerabler. Das zeigt einfach jede Studie. Und das gilt für die Betroffenen wie für die Angehörigen.
Genau, also die finanzielle Belastung ist dann für beide ganz groß und vor allem auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist die finanzielle Absicherung auch ganz wichtig, weil sie auch Sicherheit gibt, dass existenzielle Ängste nicht auftauchen können und dass der Betroffene einfach weiß, okay, das ist einmal geregelt. Jetzt kann ich mich auf andere Themen wie meine Psyche konzentrieren, weil die finanzielle Absicherung ist einmal die Basis, die muss gegeben sein und dann kann man erst weiter tun.
Spiegelt sich das dann auch in den Milieus wider, die sich bei HPE melden?
Also bei uns melden sich Angehörige, die von der Mindestsicherung leben, aber genauso auch Unternehmer, selbstständige, wohlhabende Menschen, weil die Situation Zusammenleben mit jemandem mit einer psychischen Erkrankung ist zwar immer anders, aber doch auch wieder sehr ähnlich. Und ja, die finanzielle Absicherung der Betroffenen ist immer ein Thema, weil es geht auch darum, auch wenn die Eltern, sage ich jetzt einmal, Geld haben, ist es doch notwendig, dass Tochter oder Sohn selbstständig auch finanziell abgesichert sind.
Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. HPE, um es einmal auch auszusprechen, Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter, steht auf 4 Grundpfeilern, eben nicht nur dem wirtschaftlichen, sondern der Beratung, der Selbsthilfe, der Informationsvermittlung und der Interessensvertretung. Was bedeutet denn Interessensvertretung?
Die HPE ist in allen Bundesländern aktiv und in allen Bundesländern und auch auf Bundesebene versuchen wir, politischen Vertreterinnen, auch sowie psychiatrischen Fachkräften, die Situation der Familien nahe zu bringen, weil die oft aus dem Blick verloren werden. Früher vor 20 Jahren oder 30 Jahren haben wir auch nur versucht, die Perspektive der Betroffenen einzubringen. Die machen das mittlerweile Gott sei Dank selber. Und wir arbeiten mit den betroffenen Vertretern eng zusammen. Und uns geht es jetzt eben darum, auch die Situation der Familien und den Bedarf und die Bedürfnisse der Angehörigen zu vertreten.
Unter anderem eben einer der anderen vier Pfeiler in Selbsthilfegruppen. Sind denn das autonome Selbsthilfegruppen oder von Ihnen moderierte und begleitete Selbsthilfegruppen?
Also weit überwiegend sind es autonome Selbsthilfegruppen. Also autonom heißt, dass die Gruppen von Angehörigen selbst moderiert werden, aber zur HPE dazugehören. Und diese Moderatorinnen und Moderatoren kriegen auch immer wieder Schulungen von uns, Seminare oder auch Supervision. Ist auch eine Form der Qualitätssicherung. Und es gibt teilweise auch Gruppen, die von Fachpersonen moderiert werden, wo es dann um ganz spezielle Themen geht und die meistens auch ein bisschen andere Struktur haben, wie nur bestimmte Anzahl von Treffen oder bestimmtes Ziel verfolgen.
Und sind das dann Selbsthilfegruppen für Angehörige oder werden dann auch in Gruppensettings die Kinder und die jungen Erwachsenen dazugeholt?
Also die Selbsthilfegruppen sind für Angehörige, wobei oft Betroffene dazu eingeladen werden, um ihre Sichtweise einzubringen. Und es ist für Angehörige oft sehr, sehr gewinnbringend, wenn sie einmal die Erfahrungen, das Erleben von anderen Erkrankten kennenlernen, um auch das Erleben ihres eigenen erkrankten Angehörigen irgendwo einordnen zu können.
Und wie Sie schon erwähnt haben, ist die Mischung zwischen Fachexpertinnen und Erfahrungsexpertinnen auch eine dieser Ideen, die hinter diesen Selbsthilfegruppen steht.
Genau, also die HPE wurde als Selbsthilfeorganisation gegründet und natürlich ist es wichtig, diese Fachexpertise auch zu nutzen. Und wir versuchen einfach Angehörigen eine möglichst breite Palette an Angeboten zu bieten und da können eben auch die fachlichen Informationen und Begleitungen dazu.
Die Hilfe von HPE ist kostenfrei und kann, wenn gewünscht, auch anonym in Anspruch genommen werden.
Genau, also das ist uns ganz wichtig. Man kann kostenlos alle Angebote in Anspruch nehmen. Wir freuen uns natürlich immer über Spenden, ist eh ganz klar. Und man muss auch nicht Mitglied sein bei HPE, um die Angebote in Anspruch zu nehmen. Und für manche ist es auch wichtig, anonym zu kommen, sei es jetzt am Telefon oder in der Online-Beratung. Aber auch in der Beratungsstelle vor Ort ist das möglich, wobei sich das meistens nach 2-3 Treffen auflöst.
Haben Sie denn das Gefühl, dass sich da etwas ändert, dass die Scham, sich zu bekennen, dass man Verwandte hat, die psychisch belastet sind, zurückgeht? Wir merken ja in der Öffentlichkeit doch mehr Präsenz von Themen der psychischen Gesundheit und des psychischen Wohlbefindens. Schlägt sich das auch in Ihren Anfragen bereits nieder?
Ja und nein. Ja, die Schwelle wird niedriger und die Scham ist nicht mehr so ausgeprägt. Aber Angehörige haben ein spezielles Problem, nämlich wenn sie über ihre Situation reden, sprich, dass sie ein psychisch erkranktes Familienmitglied haben, outen sie unter Anführungszeichen das erkrankte Familienmitglied. Und viele haben Hemmungen, das zu tun. Auch wenn das Gespräch vertraulich ist, aber das ist oft für viele Angehörige ein Hemmschuh, Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Kurz noch zurück zu den Selbsthilfegruppen und den Expertinnen und Experten, die Sie dazu holen. Sind Sie da auch im Austausch mit dem Verband der Psychotherapeutinnen, mit dem Verband der Psychologinnen? Wer sind so Ihre Partnereinrichtungen?
Also das ist so ein Grundpfeiler auch unserer Tätigkeit, dass wir sehr vernetzt sind mit allen anderen Stakeholdern, wie es so schön heißt, im psychosozialen Bereich, mit denen in verschiedenen Sitzungen und Gremien zusammenkommen oder uns auch wechselseitig zu Veranstaltungen einladen. Das sind Psychotherapeutinnen, Psychologinnen, Fachärztinnen, auch in den Facharztgesellschaften sind wir dabei. Die Vertretungen von den psychosozialen Einrichtungen, Dachverbände von verschiedenen psychosozialen Einrichtungen, natürlich auch die verschiedenen Vereine, die es von den Betroffenen selber gibt. Der Austausch ist ganz, ganz wichtig und vor allem, wenn man jetzt wieder an die Interessensvertretung denkt, wichtig, gemeinsam aufzutreten und auch zeigen, dass wir gemeinsame Ziele verfolgen.
Und wenn ich es richtig verstehe, vor allem dann auch wieder regional zugeordnet und zuordnenbar.
Ja, das liegt am System in Österreich, dass die Gesundheitsversorgung meistens leider sehr regional organisiert ist und deswegen ist es wichtig, das auf regionaler Basis auch zu machen.
Sie leben von Spenden auf der einen Seite, aber es gibt hoffentlich auch Unterstützung von der öffentlichen Hand.
Genau, also zum Glück ist die Rolle der Angehörigen schon so wahrgenommen, dass es auch notwendig ist, dass es da Unterstützung gibt. Die einzelnen HPE-Vereine in den Bundesländern bekommen meistens, sage ich mal, kleine Landesförderungen. Und in Wien, die Beratungsstelle, wird gefördert vom Fonds Soziales Wien, vom Sozialministerium Service, vom Familienministerium, vom Sozialministerium. Verschiedene Projekte, die dann das große Ganze ergeben.
Ich frage Sie jetzt nicht nach dem Budget der HPE, aber ich würde Sie doch um ein paar Zahlen bitten. Wie viele betroffene Angehörige in Österreich, von wie vielen Menschen sprechen wir denn da ungefähr?
Also wir haben im Jahr rund 10.000 bis 12.000 Kontakte in allen HPE-Vereinen und in der Beratungsstelle in Wien allein rund 6.000 bis 7.000 Kontakte mit rund 2.600 Klientinnen und Klienten jedes Jahr. Also das heißt, es ist ein sehr breites Spektrum und eine große Gruppe mit Angehörigen, mit denen wir zu tun haben. Wenn man daran denkt, wie viele Angehörige es in Österreich gibt, ist es noch immer wenig. Aber wie gesagt, das sind die Zahlen pro Jahr und manche kommen 3-4 Mal, dann wieder 2 Jahre nicht und erst wenn dann die nächste Krise wieder kommt, kommen sie wieder.
Wie viele Angehörige gibt es denn in Österreich?
Ja, das, wenn man das so genau wüsste, es gibt die Prävalenzzahlen, wo man sagen kann, so und so viele Erkrankte gibt es. Man kann davon ausgehen, dass rund ein Drittel der Bevölkerung irgendwann eine psychische Erkrankung haben wird. Man kann davon ausgehen, dass ungefähr 15% eine schwerere Erkrankung irgendwann im Laufe des Lebens haben. Und wenn man es dann sagt, ja, jeder hat 2, 3, 4 Angehörige, dann kann man hochrechnen.
Es geht um Millionen.
Ja, genau.
Heute bei 365 der Soziologe und Geschäftsführer von HPE Österreich, Edwin Ladinser.
Eine Ihrer Säulen war auch die Information und da sind Sie sehr aktiv in diversen Medienprojekten und konkret stellen Sie gratis Broschüren zur Verfügung. Eine heißt darüber reden können. Geht die Scham über psychische Probleme zu reden mit der Zeit zurück, haben wir schon besprochen, aber geht auch das sich so öffentlich darstellen, wird das auch einfacher für die Menschen?
Auch wieder eine ähnliche Antwort, weil es wieder ein Ja und ein Nein gibt. Ja, es wird einfacher, darüber zu reden. Nein, es wird schwieriger, weil es eben sehr schnell sehr publik wird. Also wenn dann irgendwo Videos von Veranstaltungen auftauchen und so, also wenn wir Leute suchen, die bei einer Tagung zum Beispiel ihre Erfahrungen erzählen und irgendwo läuft der Kamera mit, ist das im Internet und ist fix verankert. Das heißt, das hindert wieder manche und ja, deswegen gleicht sich es irgendwie wieder aus.
Dann gibt es aber auch eben Profis, die schreiben. Ich unterstelle, es sind Profis, die schreiben. Zum Beispiel in Ihrem Periodikum Kontakt. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn da die Autorinnen und Autoren aus?
Wir haben da die Chefredakteurin, die Frau Daniela Schreier, die Sozialarbeiterin ist und schon seit über 25 Jahren bei der HPE auch tätig ist, die auch immer wieder fixe Themen aufarbeitet in der Zeitung und dazu Referentinnen und Referenten, Autorinnen und Autoren einlädt, die einfach aus unserem Netzwerk kommen. Das heißt, mit denen wir zu tun haben, von denen wir wissen, dass sie ein neues Projekt gemacht haben, dass sie sich in diesem und jenem Thema engagieren. Und da gibt es dann Telefoninterviews, schriftliche Interviews oder eben, dass es einen Mitschnitt von einem Vortrag gibt, der dann verschriftlicht wird.
Und diese Zeitung geht an alle HPE-Mitglieder?
Ja, geht an alle Mitglieder der HPE, genau, und auch an alle, die die Zeitung nur abonnieren wollen, weil sie nicht Mitglied werden wollen, ja.
Und dann haben Sie auf der Homepage auch etliche Empfehlungen von Literatur. Wie gehen Sie denn damit um? Da gibt es ja so dieses Thema des Triggerns. Ich persönlich stelle gleich voraus, ich bin kein Freund von Triggerwarnungen, weil ich eigentlich der Ansicht bin, wir sollten so kommunizieren, dass wir den anderen alles zumuten dürfen. Es gibt aber auch eine große Fraktion, die sieht das ganz anders und meint, man muss verantwortungsvoll mit Empfehlungen umgehen, weil das könnte ja bei jemandem, gerade bei Angehörigen, dann eine Retraumatisierung auslösen.
Ja, zum einen gehe ich davon aus, dass Leute nicht zufällig auf unserer Homepage landen und die zum Beispiel Buchbesprechungen, die bei uns auf der Homepage sind, sind ausgewählt, dass es wirklich unserer Meinung nach gute Bücher sind, die gute Inhalte und ausgewogene Inhalte enthalten. Und von dem her, ja, sehe ich es wie Sie, dass es auch eine Eigenverantwortung gibt und wir bemühen uns einfach nur gute Inhalte zu präsentieren.
Ja, dann kommen wir zu einem Projekt, das in unserer sogenannten Psy-Blase einen ganz besonders guten Ruf hat. Das ist Stigmafrei. Wie kam es dazu?
Immer wenn Leute mit dem Thema psychische Erkrankung zusammenkommen, diskutieren darüber, ist immer das Thema Stigma aufgetaucht. Und beim Thema Stigma tauchen immer gleich die Medien auf. Und es hat schon viele Jahre den Wunsch gegeben, mein Gott, da muss man doch irgendetwas tun. Und als die Gesundheitsziele 9 besprochen wurden im Gesundheitsministerium, hat es wieder geheißen, ja, man müsste etwas tun gegen das Stigma. Und ja, dieser Mann, der das tut, ein Mann müsste, war dann Professor Niederkrottenthaler von der Medizinischen Uni und ich. Wir haben gesagt, ja, wir versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen. Und Grundvoraussetzung war, dass es auf alle Fälle ein triologisches Projekt ist. Sprich, dass alle, die damit zu tun haben, zusammenkommen. Das heißt, das sind jetzt die Erkrankten selber, das sind die Angehörigen und auch die verschiedensten psychosozialen Profis. Das heißt, in der Arbeitsgruppe, die diese Empfehlungen, die bei Stigmafrei erarbeitet wurden, erstellt haben, waren auch Psychiaterinnen, Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, Gutachterinnen, Polizisten, ja, die verschiedensten Gruppen vertreten, so dass alle das irgendwie mittragen können, weil das ist das Wichtige daran, dass dann alle auch an einem Strang ziehen. Und wir versuchen eben so Informationen auch an die Medien weiterzugeben.
Thomas Niederkrottenthaler, das sei noch erwähnt, gehört mit Gernot Sonneck zu dem Duo, das den Papageno-Effekt an der MedUni Wien vor ungefähr 15 Jahren nachweisen konnte. Nämlich, dass wenn wir in der Berichterstattung von der Überwindung von Krisen berichten und wenn wir auch nicht zuletzt das Leid der Hinterbliebenen beschreiben, dann hat die Kommunikation selbst über Suizidalität präventive Wirkung. Weil früher hatte man Angst, solche Themen überhaupt anzusprechen, aus Sorge vor Nachahmung.
Mhm. Das war auch das Tolle, dass eben der Professor Nieder Kottenthaler, der diese viele Erfahrung auch hat mit den Medienempfehlungen zum Thema der Berichterstattung über Suizidalität, mitmacht bei dem Projekt und das natürlich auch wesentlich geprägt hat. Und ja, deswegen auch die große Verbreitung mittlerweile.
Jetzt gibt es in den Medien ja einen unglaublich schnellen Prozess. Da gibt es dann eben die eh schon uralten sozialen Medien und da immer wieder neue Plattformen von TikTok über Insta, was weiß ich. Inwiefern halten Sie denn diese Empfehlungen und auch dieses Projekt aktuell und wer hält das aktuell?
Also das Projekt, mit dem es erstellt wurde, sprich das finanziert wurde, ist natürlich lang zu Ende. Das ist jetzt das persönliche Engagement der beteiligten Personen. Wir versuchen es aktuell zu halten, wobei sich die Empfehlungen als stigmafrei eben als Angebot verstehen und wir einfach dann auch auf Anfrage reagieren. Wichtig war uns bei stigmafrei, dass deutlich wird, dass man mit den betroffenen Menschen selber sprechen kann. Das heißt, dass man nicht immer nur über die Menschen mit psychischen Erkrankungen redet, sondern auch dafür sorgt, dass sie selber zu Wort kommen. Und das funktioniert mittlerweile schon sehr gut.
Vielleicht nicht unbedingt im Moment des akuten Notfalls, ja. Aber ein paar Monate später können gerade diese Menschen sehr reflektiert davon berichten.
Genau, also die Berichte sind auch immer sehr eindrucksvoll und das ist auch ein Teil gewesen von diesem Projekt, dass wir Medienschulungen mit Betroffenen und Angehörigen gemacht haben, wo man sich einmal vorbereitet auf so eine Interviewsituation, auch überlegt, wann ist man dazu in der Lage und auch wo zieht man dann Grenzen, was will ich dann nicht erzählen, was wird mir dann zu persönlich und dass man die dann auch einhalten kann. Und die Journalistinnen und Journalisten sind immer sehr angetan von den Gesprächen und wir sorgen auch immer dafür, dass die Betroffenen auch die Möglichkeit haben, auszusteigen, wenn sie es doch nicht schaffen oder drüber zu lesen, was dann im Endeffekt rauskommt.
Jetzt suchen ja Journalistinnen, so ähnlich wie auch Pädagoginnen, immer nach Antworten. Jetzt ist aber ein psychisches Problem immer multikausal. Hinterlassen wir aus der Psy-Blase sozusagen die Kolleginnen im Bildungsbereich und die Kolleginnen im Journalismus, zu denen ich mich ja auch zähle, nicht immer recht unbefriedigt, weil wir sagen, es gibt nicht den einen Grund, es gibt nicht das eine Modell, es gibt nicht die eine Lösung.
Ja, wir versuchen es damit auszugleichen, dass wir eine Geschichte dazu anbieten. Das heißt, um das Verständnis zu generieren. Das heißt, wenn man mal einem Betroffenen erzählen hat gehört, wie es ihm geht, wie es zu der Krise gekommen ist, dann fragt man nicht nur nach der einen Lösung, sondern merkt, es ist einfach multikausal, es hängen viele Sachen zusammen und viele berichten dann auch sehr gut drüber.
365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 742 mit der Expertin für Selbsthilfegruppen Silvi Mühringer oder das Gespräch mit dem Leiter des Psychosozialen Dienstes in Wien, Georg Psoter, Folge 854 oder vielleicht auch das Gespräch mit dem Leiter des Kriseninterventionszentrums in Wien, Folge 719 mit Thomas Capitani. Wäre das nicht überhaupt so ein Wunsch für unsere Gesellschaft, dass wir das Fragen stellen als Qualität und die Suche als Qualität erkennen und nicht unbedingt ankommen müssen?
Ja, das wäre natürlich ein Traum, ja. Nämlich das Zuhören können, das Wahrnehmen können und einfach auch einmal stehen lassen können und nicht alles versuchen, bis zum Letzten zu analysieren.
Dann komme ich jetzt im letzten Drittel sozusagen zu etwas, wo ich Sie auch noch um Ihre Einschätzung bitten möchte. Ja, wir reden immer mehr über Fragen des psychischen Wohlbefindens. Ja, wir fordern mehr Betreuung, wir fordern mehr Geld, wir fordern mehr Unterstützungseinrichtungen. Aber da reden wir in der Regel fast immer nur von Sanierung. Wann können wir uns denn an die Arbeit machen, damit in unserer Gesellschaft weniger Menschen psychisch krank werden?
Wäre höchste Zeit. In kleinen Ansätzen passiert es auch punktuell. Aber da wird natürlich wesentlich mehr dazu gehören, nämlich dass die Förderung der psychischen Gesundheit oder der Schutz der psychischen Gesundheit einfach in allen Bereichen Einzug hält. Und das fängt, ja, man kann ruhig sagen, in der pränatalen Phase an und geht bis zur Gerontopsychiatrie oder Betreuung von alten Menschen in allen Lebensphasen. Wo jetzt mehr versucht wird, ist im Jugendbereich. Das sind Projekte in der Schule, die ganz, ganz wichtig sind. Wo es mir auch immer ein Anliegen ist, dass es dort eher um das psychische Wohlbefinden, um die psychische Gesundheit geht, weniger um die psychische Erkrankung. Das ist dann auch Thema, aber zuerst geht es einmal darum, das bei sich selber wahrzunehmen, auch bei anderen wahrzunehmen. Es gibt diese Kurse Erste Hilfe für die Seele, die mittlerweile schon recht großflächig angeboten werden, wo es auch darum geht, dass man sich dann auch traut, jemanden anzusprechen, wenn man das Gefühl hat, der Person geht es nicht gut. Ohne dass man Angst hat, es passiert irgendwas oder ich bin überfordert, sondern dass man auch weiß, was man dann tun kann und wo man Unterstützung und Hilfe kriegt. Das heißt, dass es mehr Normalität wird, das Thema psychisches Wohlbefinden, psychische Gesundheit anzusprechen und wenn es ein Problem gibt, dann Hilfe zu suchen.
Und beim Projekt gesundausderkrise.at für junge Erwachsene, wo Sie 15 Einheiten bei einer klinischen Psychologin oder einer Psychotherapeutin bekommen können, da braucht es endlich auch keine Diagnose mehr, sondern da kann man auch hingehen, einfach nur um Orientierung zu suchen, um Gedanken auszutauschen, um in sich hineinhören zu lernen.
Ja, und das ist eben so ein niederschwelliger Zugang, der sehr, sehr sinnvoll ist. Thema Diagnosen ist für viele Angehörige sehr relativ, weil viele Angehörige erzählen, dass der Betroffene schon 3, 4, 5 verschiedene Diagnosen hat. Es geht um das, was man wahrnimmt, um das, was das Erleben prägt. Was es dann für einen Namen kriegt, ist dann für Ärzte und Therapeuten vielleicht relevant, für das Zusammenleben nur marginal.
Jedenfalls Prävention stärken, indem man mehr Wissen vermittelt, indem man mehr über die Hilfseinrichtungen redet, wenn es einmal im Bauch nicht so geht, wie man sich das wünscht und Bauchweh hat, ohne dass man einen Virus hat, sondern aus Angst. Wie haben Sie das dann zum Beispiel kommentiert, dass im Eltern-Kind-Pass, ehemals Mutter-Kind-Pass, kaum Untersuchungen für psychisches Wohlbefinden drin sind? Ist das nicht so ein typisches Beispiel, wo man etwas reformiert und dann kommen wir nicht vor? Das ist ja echt ärgerlich, oder?
Ja, mittlerweile bin ich auch schon 25 Jahre dabei und diese Frustrationstoleranz muss man manchmal entwickeln, aber trotzdem dranbleiben und schauen, dass es trotzdem auch etwas weitergeht. Und es gibt auch viele mittlerweile gute Allgemeinmediziner, Medizinerinnen und Kinderärztinnen, die das auch irgendwie im Auge haben. Aber dieses strukturelle Nachschauen oder auch mit irgendwelchen Skalen oder ja, Arbeiten ist halt nicht drinnen und ja, wir müssen weiter schauen, dass es reinkommt.
Zum Schluss noch die Frage an Sie. Gefühle sind ja keine Krankheit. Und ja, ich finde es auch sehr, sehr wohltuend, mit Ihnen darüber zu reden, wie können wir das psychische Wohlbefinden fördern und nicht dauernd über Krankheiten reden. Trotzdem, gibt es für Sie so eine Pi mal Daumen-Wahrnehmung? Wann wird denn ein Gefühl möglicherweise zu einer Belastung oder zu einer Störung? Was gibt es denn da so für Indikatoren?
Also ganz eindeutig, wenn die Person, die das selber hat, merkt, es tut mir nicht gut, es geht mir nicht gut und es ändert sich auch nicht so schnell. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann für die Angehörigen, für die, die es wahrnehmen, dauert es leider oft sehr lang, bis sie sagen, da passt wirklich etwas nicht. Weil oft findet man sehr schnell noch Interpretationen. Ja, die Person hat schlecht geschlafen, sie braucht vielleicht einmal einen Urlaub oder vielleicht ist Liebeskummer oder etwas Ähnliches. Bis man dann sagt, na okay, da liegt jetzt wirklich ein psychisches Problem vor, vergeht leider oft sehr viel Zeit, auch weil es nicht wirklich thematisiert wird. Das heißt, oft sind es dann irgendwelche speziellen Ereignisse, wo man sagt, na also das geht jetzt nicht mehr, wir müssen unbedingt schauen, dass Unterstützung und Hilfe kommt.
Viel früher damit beginnen, diese Angebote zu machen und viel früher auf eine Verengung reagieren.
Ja, sie ansprechen zumindest, auch klären, wohin es geht und eben schaut auch, dass jemand dazukommt, der eine Ahnung davon hat.
Und Angehörige immer wieder einladen und motivieren, fragt den anderen doch, warum es ihm so geht, wie es ihm geht. Alleine lassen ist das einzig Falsche, was man machen kann, oder?
Genau.
Und ansprechen hat noch nie jemandem wehgetan.
Genau, beim Ansprechen passiert nichts. Man merkt relativ schnell, wenn man Grenzen überschreitet dabei, das spürt jeder. Und dann lässt man es und probiert es halt vielleicht 2, 3 Tage wieder später oder man fragt was anderes. Also reden ist immer gut und die Person vor allem nicht allein lassen.
Und da muss man keine Ratschläge geben, im Gegenteil, Ratschläge werden oft zu Schlägen.
Genau, also von Ratschlägen raten wir immer ab. Das geht meistens nach hinten los, sondern wirklich nur zuhören, die Person sagen lassen, erzählen lassen, was los ist. Und oft wissen sie selber, was ihnen gut tun würde. Sie schaffen es nur nicht, es in Anspruch zu nehmen, zu suchen. Und dass man dann gemeinsam dem nachgeht, was die betroffene Person sich eigentlich wünscht oder sucht.
Und zum Schluss trotzdem aber noch die Feststellung, Angehörige müssen es trotzdem nicht zu ihrem Problem machen, sondern sich abgrenzen.
Ganz, ganz wichtig. Also Angehörige sind primär mal Angehörige, sind keine Co-Therapeutinnen oder Betreuer oder Pfleger. Sie sollen Mutter, Vater, Partnerin, Partner bleiben, die halt zwischendurch einmal hilft. Aber auf jeden Fall schauen, dass es einem selber dabei auch gut geht, weil es ist immer das Beispiel aus dem Flugzeug. Man muss immer zuerst sich selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor man sie dem Sitznachbarn aufsetzt. Und genauso ist es auch bei psychischen Problemen. Man muss schauen, dass es einem selber gut geht, dass man mit beiden Füßen am Boden steht, bevor man jemand anderen unterstützen und helfen kann.
Edwin Ladinser, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi toi toi.
Herzlichen Dank für die Einladung.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsom.tv. In diesem Sinne, bis morgen.